Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perspektivwechsel. Ich habe heute wieder einen Gast aus der Sportwelt, nicht aus dem Fußball, diesmal auch nicht aus dem Männersport, endlich, sondern die liebe Emma ist zu Gast. Emma ist Profi-Basketballerin, Nationalspielerin, ehemalige Nationalspielerin, sowas, wird sie gleich selber noch was dazu sagen, deutsche Meisterin und. Liebe Emma, ganz schön, dass du da bist. Wir starten bei uns immer mit einer Dankbarkeitsroutine und das möchte ich auch mit dir machen. Wofür bist du denn gerade dankbar?
Dankbar, dass ich ein bisschen Zeit zu Hause verbringen darf, weil ich so sehr viel unterwegs bin.
Voll schön. Wir machen das mit Gästen normalerweise selten. Wenn der Paddy und ich eine Folge aufnehmen, starten wir immer mit einem Perspektivwechsel. Ein Perspektivwechsel über was irgendwie, wo man vielleicht eine eingefahrene Meinung drüber hatte oder. Und irgendwie beim so Vorbereiten ist für mich so ein Perspektivwechsel gekommen, gar nicht mal nur auf dich persönlich bezogen, sondern ich glaube allgemein auf den Profisport. Und zwar dieser Schiff von dieser Identifikation, ich spiele Basketball, zu ich bin Basketballerin. So ein Identifikationsthema. Siehst du dich da oder wann war das für dich, dass der Schiff von ich spiele einfach Basketball zu ich bin jetzt Basketballerin gekommen ist?
Ich glaube, das kam dann mit Profisport. Genau, also ich war vier Jahre auch am College mit einem Vollstipendium und wurde meine Zeit noch nicht bezahlt, durfte man noch nicht bezahlt werden, das ist ja heute auch alles anders. Und genau, ich glaube dann so ja, danach war es so wirklich, dann ging Profisport, ich habe international gespielt und dann wirklich mein Beruf sozusagen. Ich habe das dann natürlich auch schon gemacht auf Voramerika. Das war schon noch ein bisschen anders, weil man dann eben noch irgendwie zur Schule gegangen ist oder College habe ich studiert und danach war es wirklich so, ich bin Basketballerin und das ist mein Beruf und das, da komme ich jetzt und das mache ich zu 100%.
Und hat das irgendwas verändert oder war es immer gleich?
Ja, es hat sich schon ein bisschen geändert, einfach auch so vom Mindset her, würde ich sagen. Einfach, weil man auch Synergie, die man normalerweise sich irgendwie auch aufteilen musste, noch mit Uni und eben ganz vielen anderen Sachen, die irgendwie noch parallel erlegt werden mussten, irgendwie sich aufteilen musste. Und genau, von dem Zeitpunkt, also ich habe dann noch irgendwie auch, glaube ich, im ersten Jahr eine Sport-Mental-Coach-Ausbildung gemacht und das sind, wie gesagt, dann eben so Kleinigkeiten und eigentlich wirklich so zu 100% kann man sich auf den Sport konzentrieren und das wirklich dann den ganzen Tag machen und ist ja auch dann total zeitintensiv, aber ist auch cool, wenn man auch die ganze Energie da reinstecken kann und nicht irgendwie sich noch in 1000 Teile irgendwie dann aufteilen muss.
Also das hat fast schon geholfen, weil du warst ja auch schon in der Jugend im Internat, richtig? Auch Richtung Identität, ich bin jetzt das, so geht. Aber war es da eher noch so, ich spiele jetzt hier halt Basketball und dann schauen wir mal, was passiert.
Ich wollte eigentlich schon immer auf Switch gehen. Aber wie gesagt, wenn du, also wie gesagt, mit 14 zu Hause ausgezogen und bin dann, das war jetzt kein richtiges Internat, die waren dann gerade in so einer, das war so ganz über so eine Übergangslösung, würde ich sagen. War jetzt nicht, also war schon relativ professionell aufgezogen, aber zu den heutigen Sportinternaten kann man das nicht vergleichen. Ich habe da teilweise sogar noch im ersten Jahr irgendwie auch noch mit, also mit Mitspielern immer zusammen gewohnt und, aber da ist da, sind noch so viele andere Dinge dann parallel, die man dann irgendwie schaffen muss und wenn man dann eben auch schon von zu Hause weg ist, also es war jetzt irgendwie 30 bis 45 Minuten von dem Zuhause entfernt, aber trotzdem so als 14-Jährige hat man dann natürlich dann noch ganz viele andere Sachen, die man dann erstmal, mit denen man erstmal klarkommen muss, wenn man so das erste Mal alleine ist und klar, dann erstmal Schule, dann Abitur. Ich habe, glaube ich, parallel zu, also immer im Abi-Jahr habe ich meinen Führerschein gemacht, habe ich so einen Test gemacht für eben die College-Aufnahme. Also da sind noch so viele andere Dinge drumherum, dass man eigentlich auch im Stress auch ist irgendwie so und durchziehen muss. Und auch im College ist es ja, also in Deutschland wäre es, glaube ich, unmöglich. Deswegen bin ich auch nach Amerika gegangen, das nicht kombinieren kann hier, wenn man auf einem hohen Niveau noch Basketball spielen will. Aber natürlich ist dann so, man steht um 6 Uhr morgens auf und dann ist es wirklich, du gehst zur Uni kurz oder du hast Krafttraining meistens noch davor, dann gehst du zur Uni, dann hast du ein längeres Training, dann gehst du wieder zur Uni. Also du, deswegen ist schon das erste Jahr danach, habe ich dann auch bewusst gesagt, so okay, ich habe jetzt so durchgezogen die letzten Jahre. Und jetzt will ich mich wirklich mal so aufs Basketball konzentrieren und vor allem, wenn man dann auch international spielt, ist es dann, hast du 2 Spiele in der Woche und da ist dann einfach auch keine Zeit mehr, wenn du vernünftig dich als Profi weiterentwickeln willst oder eben, ne, du hast ja auch jeden Tag zweimal Training und es ist dein Beruf dann so.
Jetzt ist ja bei dir vielleicht schon ein besonderer Fall, wenn man deine Familie kennt. Dein Papa ist Profi-Tennisspieler, richtig gewesen?
Hat in der Bundesliga gespielt, genau, und auch Fußball spielt, genau, aber ist wie gesagt Sportkommentator, also eben noch total dem
Dem
Sport
Sport, ja.
verbunden.
Dann hast du zwei Geschwister. Der eine ist Profifußballer, die andere spielt auch professionell Basketball, oder?
Ja, genau.
Also ist ja schon eine Familie, wo du eigentlich im Profisport irgendwie aufwächst. Auch wenn du die Älteste bist, irgendwie hat sich wahrscheinlich alles immer um Sport gedreht, auch um Leistungssport. Du kennst es jetzt nicht anders, aber wie stellt man sich bei euch zu Hause so den Vibe vor in so einem Leistungssporthaushalt?
Also ich würde sagen, das ist schon cool, dass, also natürlich dreht sich viel um Sport. Und das war auch schon immer so. Und ich habe eine sehr enge Beziehung oder auch Bindung zu meiner Familie, einfach glaube ich, weil ich auch so früh eben ausgezogen bin und wir haben einen sehr guten Draht so untereinander, auch mit meinen Geschwistern. Und wie gesagt, früher war es immer schon relativ viel Sport so, aber es ist auch cool, dass meine Mutter dann zum Beispiel, die ist Künstlerin und klar hat früher auch Sport gemacht so, also aber die ist dann irgendwie wirklich so gewesen oder ist auch immer noch so, dass sie dann am Brotstisch dann irgendwie so das Thema gewechselt hat und gesagt hat, so, okay, jetzt reicht's auch mal. Genug jetzt Basketball, Fußball, Tennis habe ich früher auch noch gespielt, so reden wir mal über, wie läuft's denn in der Schule oder so andere
Wie
Themen.
geht's dir eigentlich so, ja?
Genau.
Weil das ist tatsächlich die Frage, habe ich mir auch aufgeschrieben, wie stellt man sich das so vor an Geburtstagen, an Weihnachten und so weiter? Weil, also meine Familie, die ist ganz Fußball, Fußball, Fußball. Nicht alle im Leistungssport, aber irgendwas hat jeder mit Fußball zu tun. Und ich sag mal so, in meiner Familie ist jetzt Emotionalität, steht jetzt nicht auf der Eins. Und dann geht es die ganze Zeit um Fußball. Und mich hat das irgendwann super angefangen zu stören, weil irgendwie alles nur Fußball, Fußball, Fußball war und ich irgendwie gar nicht sein konnte, sozusagen. Wie haben denn deine Eltern das hinbekommen, dass du nicht nur das Gefühl hattest, okay, ich bin jetzt Basketballerin und ich muss liefern und ich habe einen Bruder, der ist Fußballer, der muss liefern und ich habe eine Schwester, die ist auch Basketballerin, die muss liefern, sondern wir sind auch noch alle was anderes. Wie haben deine Eltern denn so da so einen guten Switch hinbekommen?
Oh, ich glaube, das war einfach auch so eine gesunde Balance, würde ich sagen. Also erstmal, als ich klein war oder mit 14 eben so, da geht es nicht darum, okay, wie viele Punkte hast du gemacht und um diese ganzen Statistiken, die ja dann wirklich im Profibereich großer Bedeutung sind für manche Coaches oder eben auch Agenten und Vereine. Und da ging es dann wirklich darum, okay, wie kannst du dich am besten weiterentwickeln und wie können wir dir helfen, so Individualtraining und so weiter. Und dann natürlich dann aber auch, dass der Druck rausgenommen wird und dass man eben auch irgendwie über Aktionen dann lachen kann oder einfach sagt so, oh Gott, was hast du denn da gemacht oder so. Also es war, also es ist wirklich eine richtig gute Balance gewesen. Sehr, also ich bin sehr selbstkritisch so auch und ich glaube, das hat mir eben auch unheimlich geholfen, einfach auch so in meinen Profijahren eben so nach Spielen einfach mal anfängt und sagt so, okay, was habe ich eigentlich falsch gemacht, was hätte ich verbessern können. Ganz viele zeigen dann erstmal mit Fingern auf ihre Mitspieler und so weiter. Aber ja, ich glaube, es war einfach irgendwie schon, dass eben auch zum Beispiel halt schulische Leistungen dann eben auch wichtig waren. So, wenn man so jung ist, dann, es gibt so viele junge, talentierte Spieler, die dann aber irgendwie das nicht hinbekommen. Und es ist schon, wenn man eben zur Schule geht und so, ist das eben auch sehr wichtig. Und ich glaube, das haben meine Eltern uns auch immer richtig gut mitgegeben, dass eben klar, der Sport ist mega viel, aber es gibt eben auch noch andere Dinge neben dem Sport, die auch total wichtig sind und eben auch Familie und so. Und ich glaube, das war auch ein totaler Prozess, wo ich so reingewachsen bin, weil klar, wenn man jung ist, dann will man, will man, will man und dann will man trainieren und nichts verpassen und so weiter. Und ich glaube, jetzt so nach einigen Profijahren, über 10 Profijahren oder so, merkt man eben auch so, okay, da ist dann irgendwann noch ein anderes Leben neben dem Profisport. Und ich glaube, aber das haben meine Eltern auch immer richtig gut hinbekommen, uns das so mit auf den Weg zu geben, dass man eben auch ein bodenständiger Mensch bleibt und dass Familie wichtig ist und einfach auch, wie man andere Leute behandelt und genau.
Voll wichtig. Und gab es auch mal so, ich sag jetzt mal, Neidmomente zwischen Geschwistern, also zwischen euch, bei dem läuft es gerade gut, warum läuft es bei mir nicht so oder bei ihr oder bei wem? Also, weil ich frage deshalb, weil ich ja viele Eltern auch bei mir habe, die haben auch zwei Kinder, die machen Sport und dann ist der eine mal besser als der andere und dann necken die sich und ziehen die sich auf und der eine findet es witzig, aber der andere vielleicht findet es überhaupt gar nicht witzig und es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da als Elternteil das Puffer zu sein. Aber hast du das auch manchmal gespürt, wenn es bei dir gerade nicht so rund lief und jetzt bei Lotta oder Anton, da lief es gerade voll? Konntest du dich da immer so aus purem Herzen freuen oder war dann auch manchmal ein bisschen Eifersucht dabei oder andersrum? Oder seid ihr da super fein?
Also wir sind super, wir gönnen uns jeden Erfolg und wissen auch, wie viele Höhen und Tiefen wir eben auch schon gegangen sind, jeder einzelne von uns. Deswegen nein, auf keinen Fall. Alle sehr competitive. Deswegen, wenn es dann irgendwie ab und zu hat dann eben auch mal mein Bruder irgendwie mit mir trainiert oder wenn wir dann eben auch alle mal zu dritt irgendwie ist er mal mit uns in die Halle gegangen, weil er eigentlich auch ganz Basketball ganz cool findet so und wenn wir dann so eins gegen eins spielen, dann kann schon mal sehr intensiv werden. Da wird dann auch mal irgendwie Trash Talk gemacht, aber nee, wir gönnen uns die Erfolge und ich freue mich so unheimlich für die beiden und genau, wir verfolgen auch immer alle Spiele, wenn wir können. Das heißt, teilweise ist dann irgendwie wirklich, dass wir irgendwie vor dem Spiel noch das Spiel von meinem Bruder geguckt habe und danach eben gespielt habe oder irgendwie dann danach. Und ich habe jetzt auch die letzten 1,5 Jahre mit meiner Schwester zusammengespielt. Das war auch ganz cool. Es gibt immer so Momente, wo man sich dann irgendwie auch Gedanken macht oder so. Aber vor allem Schwester zusammengespielt habe, hat man sich schon Gedanken gemacht, so, oh, wie wird das? Aber das war das Beste irgendwie, was mir auch hätte passieren können. Und ich glaube, sie sagt das Gleiche.
Wie
Und
schön.
genau, war echt eine coole Zeit.
Und würdest du sagen, das kam erst so, kommt Zeit, kommt Rat, oder wart ihr auch schon als Jugendliche und Kinder so?
Nee, wir waren ein, also ich kenne es gar nicht anders so. Also wirklich. Und ich glaube, wie gesagt, wir haben einfach auch alle so eine enge Bindung. Also Außenstehende sagen auch, das ist vielleicht nicht so normal. Und deswegen, das macht uns vielleicht auch so ganz besonders, dass es eben so drei Leistungssportkinder in einer Familie gibt mit Eltern, aber volle Unterstützung. Und ich glaube, so ohne Unterstützung geht es auch einfach gar nicht. Und mit so einem intakten Familienverhältnis hätten wir das auch nicht machen können, weil eben auch so viel Unterstützung von unseren Eltern kam. Die haben uns durch unsere ganze Jugend praktisch getragen und gefahren und angefeuert. Und ohne die wäre es eben auch nicht möglich gewesen. Aber so untereinander, das war schon. Also ich kenne es wirklich nicht anders. Und ich glaube auch wirklich, weil wir eben so früh, weil ich mit 14 ausgezogen bin, mein Bruder ist mit 14 ausgezogen, meine kleine
Deine
Schwester, die
Eltern
war eben noch.
Jackpot.
Ne, es war eben auch so, für meine Mom war es echt auch schwer irgendwie so, weil normalerweise bleibt man ja, bis man irgendwie 18 ist, also schon zu Hause. Und meine Schwester ist dann bis sie 18 war zu Hause geblieben. Aber es ist dann so, die Zeit, die man dann zusammen hat, ist eben umso intensiver. Und man weiß, man hat eben nicht so viel Zeit. Ne? Deswegen ist so meistens wirklich auch so Weihnachten die einzige Zeit, die wir dann zu fünft an einem Ort waren.
Schön. Und ich finde auch, so wie du sagst, ne, bei Leistungssport, Kindern gehören ja immer unterstützende Eltern dazu. Aber ich finde es so wichtig zu bedenken, dass unterstützende Eltern nicht immer nur die sind, die jeden überall hinfahren und noch Individualtraining dazu ermöglichen und so weiter, sondern irgendwie auch ganz viel emotionale Unterstützung. Und ich habe das Gefühl, wenn du das so erzählst, wie euer Verhältnis unter euch drei Kids war, irgendwas emotional haben sie auf jeden Fall richtig gemacht, dass sich überhaupt einfach drei Geschwisterkinder so gut verstehen. Jetzt Sport hin oder her, ist ja auch nicht immer die Norm, dass man sich immer lieb hat.
Das stimmt, ja. Also wir
Genau.
streiten uns natürlich, haben uns auch schon mal gestritten, als wir klein sind, aber das ist ja normal, aber einfach so, was den Sport angeht und so, da haben wir uns wirklich, oder auch allgemein, wie gesagt, man als Kinder streitet man sich ja immer so.
Ja.
Aber ja, da bin ich schon
Schön.
sehr dankbar für.
Voll schön. Ein großes Thema, was ich mir ausgesucht habe neben deiner Familienstory, weil ich die sehr besonders finde, hast du ja jetzt auch gerade erzählt, ist das Thema Druck. Also egal, welchen Sport man macht, im Leistungsbereich oder sonst wo, ist Druck ja irgendwie omnipräsent. Und du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, wir haben uns bei der Mentaltrainerausbildung damals kennengelernt. Deshalb weiß ich, dass du auch eine reflektierte Perspektive darauf hast und da auch ein bisschen inhaltlich drüber erzählen kannst. Was würdest du denn, wie würdest du das beschreiben? Was ist für dich ein guter Umgang mit Druck und gibt es sowas überhaupt?
Also ich finde Druck eigentlich total wichtig, denn wenn man keinen Druck hat, vor allem wenn es jetzt eben auch im Leistungssport oder eben auch allgemein im Sport, aber eben vor allem im Leistungssport geht, dann kann man sich, glaube ich, auch nicht weiterentwickeln. Natürlich muss man schon eine gesunde Beziehung irgendwie so zu dem Druck haben und man muss eben auch schon merken oder einfach wissen, wie man mit dem Druck umgehen muss. Ich glaube, bei mir hat zum Beispiel, als ich Tennis gespielt habe, relativ lange, bis ich noch 14 war, und dann habe ich mich für Basketballspielen entschieden. Ich glaube, Tennis hat mir super viel geholfen, einfach auch mit Druck umzugehen, weil da steht man wirklich auf dem Tenniscourt und alle Fehler, die passieren, muss man sich selbst zuschreiben. Da ist man auch so einem unheimlichen Druck ausgesetzt, den man vielleicht manchmal so nicht im Teamsport hat. Schon in der Profi-Ebene auf alle Fälle, wenn man dann irgendwie auch im Ausland spielt. Ich habe viel im Ausland gespielt, auch in Griechenland und so. Und wenn man dann als Ausländerin praktisch Team geholt wird, dann wird eben auch schon erwartet, dass man da punktet und einfach auch so seiner Rolle gerecht wird. Aber ja, wie gesagt, ich spiele, habe immer am besten unter Druck gespielt. Ich liebe es, irgendwie auswärts zu spielen, wo die Halle voll ist und alle mich anschreien so. Aber das ist natürlich auch immer, das kann nicht jeder. Und ich glaube, da unterscheiden sich dann eben auch schon dann die Sportler.
Wie fühlt sich Druck für dich an?
Also ich nehme es als total positiv wahr, wenn ich zum Beispiel in einer anderen Halle spiele. Klar, so vorm Spiel kann es eben auch schon irgendwie so belastend sein, aber das dauert bei mir dann nicht lange an, weil ich dann eben auch weiß, wie, also ich habe schon viel zu lange gespielt, um mir dann noch irgendwie Sorgen zu machen, wie ich spiele, oder weil mittlerweile, also ich auf dem Court habe meine Routinen und spiele dann eben einfach so. Aber ich glaube schon früher so, wenn man dann eben vor allem auch in den Rollen ist, auf wo der Trainer oder der Verein dann eben auch erwartet, dass man eben auch dann performen muss, dann ist da natürlich auch richtig viel Druck mit dabei. Aber das ist eben auch so ein Prozess, wo man reinwächst und wo man dann eben auch lernt, mit umzugehen, sage ich jetzt mal. Und muss man auch, weil sonst zieht einen das so runter und viel Druck ist auch sehr unangenehm und genau, und dann wirkt sich das eben auch immer so negativ auf die Performance dann aus, ja.
Und was ist denn der Unterschied für dich zwischen Druck und so Aufregung vor einem Spiel?
Gute Frage. Also Druck habe ich eigentlich nicht mehr so viel. Es sei, ich mir einfach sage, wie cool es ist, dass ich einfach den Sport, den ich liebe, als meinen Beruf ausüben kann, so.
Als du gegangen warst, die ganze Zeit damit und hast du dir antrainiert, so damit umzugehen?
Genau, ja, genau. Also klar, als ich jünger war, hat Aufregung da eben noch richtig mit reingespielt. Also ich meine, wenn man eben sich auch viel Druck macht, dann wird man immer aufgeregter. Und ich glaube, das hängt auch auf alle Fälle zusammen. Aber wenn man eben dann eben auch ein bisschen gelassener in die Spiele reingeht, ich glaube, dann fällt auch so ein bisschen der Druck von einem ab. Deswegen würde ich, denke ich so, die sind ein bisschen connected, ja.
Voll. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ne? Weil so tiefenentspannt soll man ja auch nicht reingehen. So eine gesunde Wohlspannung. Was sind denn so deine Routinen vorm Spiel, die dich da reinbringen?
Einfach, ich würde sagen, so ein Tagesablauf. Einfach, dass man eben morgens in die Halle geht, so ein bisschen anschwitzt, ein bisschen wirft. Also das, wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das eigentlich immer. Dann einfach auch essen. Ich esse jetzt nicht immer das Gleiche so, aber relativ gleich. Ja, dann einfach, wie man sich so aufwärmt. Da hat man eben ganz viele Routinen, wie ich mich irgendwie davor dehnen muss, wann ich mich tapen lasse. Man kann, da muss man eben auch so eine Balance finden, glaube ich, weil wenn man sich dann eben so viele Routinen macht, die man dann auch ungefähr oder immer einhalten muss und dann irgendwie mal der Bus irgendwie ein bisschen verspätet ist oder irgendwas schief läuft, dann kann das dann natürlich auch wieder Druck auslösen. Deswegen finde ich, glaube ich, dass man, wenn man so ein paar Routinen hat, die dann eben fest sind so und die man auch kontrollieren kann, dann ist es, glaube ich, total gut. Aber wenn man sich eben zu viele Gedanken macht und zu viele Routinen hat und dann doch mal irgendwie was passiert, also ich kenne das eben auch von irgendwie ehemaligen Mitspielerinnen, die dann wirklich immer so den gleichen Ablauf haben und dann fahren wir mal irgendwie zu spät los oder irgendwie wir fahren anders los zum Spiel und dann ist deren komplette Routine im Eimer und dann merkt man auch direkt, dass die sich unsicher fühlen so. Deswegen würde ich sagen, einfach so beim Aufwärmen habe ich so, glaube ich, die meisten Routinen, wie ich mich aufwärme.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Stichpunkt, so dass man selber die in der Hand hat, ne? Also du hast selber in der Hand, was das letzte Lied ist, was du anhörst, aber du hast halt nicht selber in der Hand, wann der Bus losfährt. Gibt es einen Trainer oder eine Trainerin, wo du sagen würdest, hey, die hat das oder der hat das so gut gemacht, uns irgendwie auch ein Stück weit Druck rauszunehmen, uns voll fair auf die Spiele einzustellen, dass wir einfach so spielen konnten, nicht mit so viel Ballast?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich habe wirklich, kann man vielleicht an ein paar Fingern abzählen, eine Trainer, wo ich sagen würde, so, boah, das sind wirklich richtig gute Trainer gewesen.
Was macht so einen richtig guten Trainer aus für dich?
Ja, sein Team versteht, der seine Spielerin versteht und eben auch so die Stärken und Schwächen eben weiß, der auch mal so kritisch sein kann, aber eben auch praktisch auch positiv endet. Das ist ja auch immer so eine Sache. So heutzutage sagen ganz viele, okay, man soll nicht mehr so kritisch sein, vor allem so auch im Jugendbereich. Ich finde, so Kritik ist unheimlich wichtig, auch wenn es dann eben darum geht, irgendwie einen Charakter zu bilden, vor allem so auch als Jugendspieler. Ich glaube, für mich ist das Allerwichtigste, dass der Trainer eben sein Team so zusammenstellt und eine Ahnung hat dann, wie die Spielerinnen oder Spieler untereinander auch funktionieren können. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst der ganzen Sache, weil es einfach auch überhaupt nicht einfach ist, einfach ein Spiel oder ein Team zusammenzustellen von Spielern, die man vielleicht noch nie klar durch Beobachtung gesehen hat, aber wie noch nie wirklich so live auch gesehen hat. Und dann eben nicht auch offen zu sein von irgendwie Feedback von Spielerinnen. Das sind so ein paar Sachen.
Ich finde, das hört man immer mehr, ne? So, also wenn du jetzt ein Trainer der Nationalmannschaft oder auf dem College, Bundesliga, wie auch immer bist, also sollte klar sein, dass du ein technisches und ein taktisches Verständnis vom Sport hast. Aber ich höre das immer wieder, wie du jetzt ja auch gesagt hast, von den Sportlern und Sportlerinnen. Noch niemand hat zu mir gesagt, ja, mein Lieblingstrainer war der, der immer die beste Taktik hatte oder whatever. So, es geht immer darum, wie du gesagt hast, die Mannschaft verstehen, ein Team zusammenzustellen, nicht nur gute Spieler zu rekrutieren und sowas. Was würdest du sagen, was hilft dir als Spielerin denn? Oder was gibt dir als Spielerin das Gefühl, dass dein Trainer dich gerade versteht?
Es geht einfach darum, dass man mich stärken und mich eben in Positionen bringt, wo ich meine Stärken ausspielen kann. Und da gibt es dann eben natürlich auch ganz viele Situationen, wo man dann eben auch merkt, so, okay, er weiß eben oder sie weiß eben nicht genau, wo meine Stärken jetzt sind. Klar, weil wenn du zum Beispiel ins Ausland gehst, die Trainer oder Trainerin gucken dann Videomaterial von dir an und dann kommst du an und dann, da hatte ich, also jeder Trainer kannte eigentlich irgendwie wirklich auch so meine Stärken. Aber bei manchen Spielerinnen ist dann eben auch so, dass sie dann eben nicht so in die Position reingetan werden sozusagen, wo die dann eben auch ihre Stärken ausspielen können. Oder auf einmal gibt es dann andere Ansprüche, obwohl die Spielerin gar nicht in dieses Spielerprofil passt. Und dann kannst du diese Spielerin eben auch nicht ändern. So, das hatte ich eben auch ganz oft. Und dann ist der Verein irgendwie unglücklich oder so. Und das ist eben auch, wie gesagt, die Kunst, dass ein Verein und Trainer die Mannschaft zusammenstellen, die dann eben auch menschlich zusammenpasst, weil das ist ganz wichtig. Man braucht jetzt nicht, klar braucht man Talent, aber man braucht jetzt nicht die talentiertesten Spielerinnen, Spieler auf der ganzen Welt, sondern einfach so ein Team, was dann ineinander greift. Und wie oft hat es schon gegeben, dass einfach so das Team, was besser kommuniziert hat oder besser einfach so ineinander gegriffen hat auf dem Spielfeld, Spiele gewonnen hat, obwohl die der totale Underdog waren. Ich glaube, das macht eben auch so die ganze Teamchemie aus.
Ja, speaking of, jetzt hatten wir ja richtig erfolgreiche Basketballjahre als Deutschland. So also die Männer ja eh mit Weltmeister, Europameister, aber auch die Frauen. Wann war das letztes Jahr, wo sie die 3x3 Gold geholt haben?
Letzten Olympischen Spiele.
Merkst du irgendwie so eine Veränderung allgemein in der Wahrnehmung vom Basketballsport? Oder hat das keinen Unterschied gemacht von jetzt zu vor 3, 4 Jahren, als die Männer allein schon angefangen haben, den Titel zu holen, die Frauen und dieses Jahr jetzt wieder die Männer? Ist immer noch alles gleich?
Glaube, Deutschland hinkt eh immer schon so ein bisschen hinterher. Also ich spiele schon seitdem ich 14 bin in der ersten und zweiten Liga in Deutschland, und war dann Amerika und das kann man wirklich gar nicht vergleichen so. Und ich glaube, ich warte immer noch so ein bisschen auf die Reaktion, die immer angekündigt wurde und vor allem auch so nach den Olympischen Spielen. Aber es hat sich auch schon einiges verbessert, aber einfach so der Standard und Professionalität, also da fehlt es noch hinten und vorne. Und genau deswegen habe ich als Nationalspielerin einfach auch immer im Ausland gespielt. Seitdem ich 14 bin, schon immer jedes Jahr, also die gleichen Leute, die gleichen Strukturen. Es hat sich nichts geändert. Es wurde halt viel geredet, aber teilweise werden eben irgendwie in Hallen gespielt, die so Schulhallen sind und wo es teilweise der Boden, ich glaube, jetzt dieses Jahr wurde vielleicht ein bisschen was am Boden gemacht, so, aber da gibt es natürlich dann auch immer noch Unterschiede vom Frauen- zu Männerbasketball. Ja, ich glaube einfach, Deutschland braucht noch viel mehr Unterstützung, vor allem auch so politischen Ebene raus. Und die ist einfach noch nicht so da. Klar ist der Hype eben jetzt auch irgendwie da gewesen mit den Männern. Der Männerbereich war ja eh schon immer besser als der Frauenbereich so. Und das kann man auch nicht vergleichen. Und klar ist eben jetzt der Hype da, aber einfach so, ich glaube, man wartet einfach noch so auf so eine Revolution irgendwie. Und da kommt jetzt aber irgendwie nichts. Und dann ist jetzt nächstes Jahr die Weltmeisterschaft. Und klar haben sich vielleicht so Baby Steps, würde ich sagen, haben sich getan, aber es ist einfach nicht genug so. Ja, aber wie gesagt, es war ja immer schwierig. Ich meine, wenn man eben auch so verwöhnt vom College kommt und da irgendwie 24 Stunden am Tag in die Halle kann, eine eigene Keycard hat, dann bin ich mit einem Privatjet geflogen und habe jedes Spiel vor 6000 Zuschauern gespielt. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und Parkettboden, ich meine, einfach auch so Sachen, ne? Da spielt man hier irgendwie auf so alten Böden, Tonböden von Ahnung welchem Jahrhundert. Also weißt du, es fehlt einfach so hinten und vorne was und es dauert, glaube ich, einfach viel zu lange, das einfach mal so alles so zu überholen.
Jetzt, wo du das ansprichst, noch mal kurz zu deiner College-Zeit mit Jet und Zuschauern und so weiter. Kriegst du es hin, dich da noch mal rein zu versetzen, so wo du das erste Mal in so einer Halle gespielt hast und auf einmal mit Privatjet geflogen bist? Was war das für ein Gefühl?
Schon Gänsehaut. Also das ist schon, ich meine, auch so die Fans und das ist ja das, warum ich auch Basketball spiele. Einfach um dieses Gefühl zu haben, wenn man auf den Court geht, irgendwie oder das aufwärmt und halt mit Musik und dass man eben auch so ein bisschen was vom Sport zurückbekommt. Das sind wirklich so die Momente, wo man sagt, so, okay, auch Verletzungen irgendwie, die man hatte oder irgendwie auch so die Tiefen, die man wirklich auch hat, so als Leistungssportler, die zahlen sich, also das sind so die Momente, die dann das alles wieder gut machen.
Würdest du sagen, in solchen Momenten hast du wirklich ehrlich so Vorfreude gehabt oder war da schon noch eine gute Portion Angst mit dabei?
Nee, Vorfreude.
Voll schön.
Ja.
Voll
Ja.
schön. Voll schön. Zum Abschluss nur ganz kurzer Ausflug, weil ich weiß, dass du, also Basketball spielt man ja offensichtlich 5 gegen 5, aber mit der neuen 3x3 Basketballform, nenne ich es jetzt mal, letztes Jahr, nee, vor ein paar Jahren war die zum ersten Mal olympisch, ne? Eins noch vorletztes
Genau, eins
Mal.
davor noch.
Ja. Das spielst du ja auch, richtig?
Habe ich schon mal gespielt, aber jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr viel. So. Einfach weil der Boden belag und genau, also wenn man halt schon sich noch eher auf 5 gegen 5 konzentrieren muss, dann überschneiden sich manchmal auch so die Saisonabschnitte, sage ich mal, und dann ist es auch schon schwierig und einfach auch so die Belastung ist eine komplett andere Belastung. Deswegen ist es schon besser, wenn man sich dann auf eine Sportart konzentriert. Und da wollte ich mich noch nicht ganz vom 5 gegen 5 Basketball trennen. Deswegen. Aber ich habe es, wie gesagt, ein Jahr oder eine Saison habe ich es durchgezogen und habe dann eben auch auf der World Tour gespielt und so.
Was sind denn so für einen, jetzt jemand, der so ein bisschen Basketball immer mal wieder schaut, was sind denn so die größten Unterschiede? Oder würdest du echt sagen, es gefühlt ist eine andere Sportart?
Ja, ist schon eine andere Sportart.
Okay.
Einfach auch so von der. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, von der Belastung her super anstrengend. In 10 Minuten der Bodenbelag ist anders, der Ball ist anders, der Ball ist eben schwerer, weil man eben auch draußen spielt. Es ist eher so ein Outdoor, also man spielt da an Spielstätten, die vor irgendeiner Oper in Prag habe ich schon mal gespielt, wo dann einfach so ein Court aufgebaut wird mit riesigen Zuschauerrängen und es wird live, also DJ-Musik gespielt. Und also es ist schon ein total anderes Feeling und da muss man sich eben also schon committen und man sieht viel, weil man eben auch viele Turniere in unterschiedlichen Orten spielt und schneller, so vom Stil her muss man so als Spielerin auch schnelle Entscheidungen treffen, weil man eben auch viel weniger Sekunden Zeit hat, also 12 Sekunden und ja.
Stimmt. Sehr cool. Sehr cool. Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, vielleicht noch so, kannst du die Zuhörer einmal so in dein Leben mitnehmen. Also du heißt ja jetzt auch nicht mehr Stach, sondern Fischer, weil du vor kurzem geheiratet hast. Wie geht's denn jetzt so bei dir weiter zwischen Hochzeit, Weihnachten, Basketball, langsam Karriereende oder auch nicht? Was ist so im nächsten Jahr los bei dir?
Einiges, würde ich sagen. Ich habe mir nach der letzten Saison eine kleine Auszeit jetzt genommen, einfach auch, wie gesagt, weil ich geheiratet habe im Sommer und natürlich auch schon eine Belastung, wenn man immer irgendwie dann auch so in einer Fernbeziehung ist und hin und her reist und auch viel hin und her reist, auch mit dem Basketball und wenn man in Verein und auch international spielt. Genau, deswegen kleine Auszeit. Ich würde aber gern, also der Plan ist, dass ich ab Januar oder Februar wieder spiele, würde gern im nächsten Sommer, da gibt es in Australien eine Liga, da würde ich gerne spielen. Die geht so 4, 5 Monate, je nachdem, wie weit man kommt in den Playoffs. Und bis dahin, genau, bin ich gerade auch so in einer Transition-Phase, sage ich jetzt mal so. Also ich bin ausgebildete Sporttherapeutin und baue mir da jetzt gerade so ein bisschen was auf. Und dann eben auch so im Bereich Sportmentaltraining und Personal Training. Da bin ich noch nicht an einem Standort, aber jetzt eben auch so remote angehen und Athleten und auch normal Sterbliche, sage ich jetzt mal so, unterstützen. Und genau, aber einfach auch mal so ein bisschen, ich glaube, das ist auch total wichtig, mal ein bisschen durchatmen. Vor allem merke ich jetzt eben auch, dass bald so der neue Lebensabschnitt kommt und dass man sich da einfach auch so ein bisschen Gedanken drüber macht. Und ja, vor allem habe ich, wie gesagt, auch einen Amerikaner geheiratet und da ist das eben auch noch mal ein Stück komplizierter.
Verstehe. Cool, ich bin gespannt. Wir haben zum Abschluss immer eine Kategorie, die heißt das magische Dreieck.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild.
Und zwar heißt der Podcast ja Perspektivwechsel, Mensch, Trainer, Vorbild. Das ist sozusagen das magische Dreieck. Und ich habe hier so eine Riesenkiste, da sind so eine Abschlussfrage vorbereitet. Und du darfst dir jetzt quasi eine Kategorie aussuchen. Bei Sportlern, da tauschen wir die Trainerkategorie zur Sportlerkategorie. Also du darfst jetzt einmal aussuchen, Mensch, Vorbild oder Sportlerin. Und dann ziehe ich dir eine Frage und dann darfst du die zum Abschluss noch beantworten.
Dann nehme ich mal Vorbild.
Vorbild. Oh, das ist eine schöne Frage. Gab es einen Moment, in dem du gemerkt hast, jetzt schauen Menschen wirklich zu mir auf? Also wo du quasi Vorbild warst?
Ja, ganz, ganz oft. Also eins so von meiner, also einfach wenn man Nationalmannschaftsspiele hat, so ist es cool, dass man eben auch sieht, dass man eben auch irgendwie junge Spielerinnen und Spieler inspiriert, sage ich jetzt mal so, die dann nach dem Spiel zu einem kommen und eben Autogramme haben wollen. Und das sind dann wirklich auch so die kleinen Momente, die dann irgendwie auch ganz groß sind und wie ich auch schon gesagt habe, die dann eben auch, mir dann eben auch zeigen, okay, deswegen spielst du eben auch. Und das ist immer irgendwie ganz, ganz cool, wenn man dann eben auch sieht, dass die Kleinen so begeistert sind und allgemein eben auch Fans, die dann auch zu einem kommen und eben auch so die kleinen Dinge, nicht nur darauf gucken, wie viele Punkte man gemacht hat, sondern wenn man auch wirklich merkt, okay, die haben wirklich auch mich als Spielerin verstanden.
Oh, das ist ein wunderschöner Abschluss. Das macht mich glücklich. Ja, vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Wir werden sicherlich alles verlinken. Dann können die Menschen dich auch verfolgen, ob du dann nächstes Jahr in Australien spielst oder wo auch immer auf dieser Welt.
Genau, es bleibt nicht langweilig. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier bei euch hattet.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Folg uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.